Als Vorbereitung für die Predigt möchte ich mit euch einen Text lesen. Und zwar steht der im Jesaja Kapitel 55. Wer eine Bibel dabei hat, darf die gerne aufschlagen und mitlesen. Es ist das ganze Kapitel 55. Es ist nicht der direkte Text zur Predigt, aber ein Paralleltext dazu. Wir hören das Wort Gottes. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn, deines Gottes und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet, und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und das Brot dem, der isst. Genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Soweit Gottes Wort.
Danke, Stefan, für deine Einführung. Das Kapitel, das du gelesen hast aus Jesaja 55, ist ein kostbares Kapitel. Ich habe mich gefreut darüber. Wir haben vor einem Jahr, es ist jetzt gerade ein Jahr her, dass wir mit Kindern und Enkeln in Schweden waren, da haben wir das ganze Jesaja-Buch durchgenommen. Das hat mich gerade daran erinnert wieder. Ja, das Thema heute, es ist Zeit, den Herrn zu suchen. In zwei Tagen ist ja Nationalfeiertag der Schweiz. Obwohl ich die ersten 20 Jahre meines Lebens in Deutschland gelebt habe, ist die Schweiz nun seit bald 60 Jahren meine irdische Heimat, die ich liebe und schätze. Auch die Kirchengeschichte der Schweiz ist beeindruckend. Besonders die Entwicklung der Reformation, denken wir an Zwingli, an Calvin, an die Täuferbewegung. Und die Gründer des Bundes, den wir einmal mehr übermorgen feiern dürfen, schlossen ihn mit diesem Bekenntnis im Namen Gottes des Allmächtigen. Die Tatsache, dass der Name Gottes an den Anfang des Bundes gestellt wurde, zeigt, dass er in Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott geschlossen wurde. Und das hatte Auswirkungen. Trotz allen menschlichen Versagens ist ja viel Gutes, ja Gottes Bewahrung und Segen über die Schweiz gekommen. In mancher Hinsicht ist unser Land unter den Völkern dieser Welt einzigartig. Man denke nur an die Möglichkeiten der Volksentscheide in wichtigen politischen Fragen oder an das gute Miteinander verschiedener Sprachregionen, an die soziale Absicherung. Viele Völker beneiden die Schweiz, wo ich auch immer hinkomme. Wenn ich sage, ich bin aus der Schweiz, dann beneiden uns viele. Wir haben viel Grund zum Danken, weil Gottes Gnade bis heute angehalten hat und uns auch vor Kriegen verschont hat. Aber die Frage, die sich stellt, wird es auch in Zukunft so sein? Und diese Frage stellen sich jetzt aktuell viele in unserem Land. Und unter nicht wenigen macht sich auch eine gewisse Besorgnis bereit, was die Zukunft betrifft. Zum Beispiel die Folgen der Globalisierung, die Fragen um die EU, deren Einfluss immer größer wird und die damit verknüpfte Erwartung, dass sich auch die Schweiz ihrer Gesetzgebung entweder unterstellt oder anpasst. Und was die Gegenwart betrifft, müssen wir realisieren, dass sich leider immer mehr Menschen von diesem Gott, vor dem die Gründerväter unseres Landes ihren Bund schlossen, abwenden. In welcher Zeit leben wir heute? So fragen sich nicht nur Christen in der Gegenwart. Das Geschehen mit dem Krieg in Europa und die extreme Situation mit dem Klima und nicht zuletzt auch die politischen Ereignisse, die globale Auswirkungen haben, das macht nachdenklich. So hat Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, sein Netzwerk als möglichen Ersatz für die Kirche, deren Einfluss schwinde, bezeichnet. Er betonte, dass die Menschen anderswo Sinn und Unterstützung suchen und dass Facebook-Zusammengehörigkeitsgefühl könne die Lücke für Nicht-Religiöse schließen. Deswegen erstaunt es auch nicht, was der Religionssoziologe Jörg Stolz sagte: Moderne Gesellschaften sind funktional nicht mehr auf Religion angewiesen. Das ist insofern richtig, dass wir keine Religion brauchen, sondern wir brauchen Gott, den lebendigen Gott. Denn es kommt eine Zeit, heißt es in 2. Timotheus 4,3, da werden die Menschen der gesunden Lehre kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Ich bekomme jede Woche so einen christlichen Nachrichtendienst aus Deutschland pro Christ. Und vorgestern war etwas dabei, das mich doch bewegt hat. Es gibt eine Faktencheck-Redaktion der Deutschen Presseagentur und die klärt auch in regelmäßigen Abständen auf einer Webseite über Falschmeldungen auf, die im Internet verbreitet wurden. Und die Experten machen auf eine Meldung aufmerksam, die eine angeblich religiöse Verschwörung des WWF aufdeckte. Ob das stimmt, ich kann nicht dafür garantieren. Aber allein die Gedanken, die hier geäußert werden: Das Weltwirtschaftsforum fordert Regierungen auf, die Bibel zu verbieten und eine auf ihre Fakten gescheckte Version ohne Gott herauszubringen. The People's Voice veröffentlichte eine künstliche Intelligenz solle auf Betreiben des WWF die Bibel umschreiben. Laut Harari, ein Historiker von Israel, könnte die Stärke von der künstlichen Intelligenz dafür genutzt werden, die Spiritualität zu verändern zugunsten der globalistischen Version des WWF von Gleichheit und Inklusivität. Ziel sei es, eine Einweltreligion zu schaffen. Ob es wirklich so stimmt oder nicht, aber allein diese Gedankengänge bringen einen doch zum Nachdenken, in welcher Zeit leben wir? Liberales und progressives Auslegen der Bibel, die dem Zeitgeist angepasst ist, machen auch viele Christen unsicher. Und es gilt, die Geister zu prüfen. Gott lässt sich nicht spotten, seine Heiligkeit und seine Unantastbarkeit seines Wortes sind dem modernen Menschen zu wenig bewusst. Mir sind der Ernst der göttlichen Offenbarung und seine Heiligkeit wieder ganz neu zu Herzen gegangen im Studium des letzten Buches der Bibel. Und es ist mir auch wieder neu bewusst worden, sind wir bereit? Wir reden davon, dass Jesus wiederkommt. Sind wir bereit? Wir sind von unserer Schöpfung her auf den lebendigen Gott angelegt. Und schon das ist eine unbeschreiblich große Gnade. Der Mensch findet auch nicht wirklich Frieden, solange er diesen Gott von seinem Leben ausschließt. Er hat auf unser Suchen nach Erlösung, Frieden und Sinnfindung unseres Lebens, hat er eine Antwort gegeben, eine Antwort. Und diese Antwort lautet Jesus Christus, der gestorbene und auferstandene Erlöser. Und dazu dieser Bibeltext aus dem Alten Testament, in dem der Prophet Hosea eine Botschaft im Auftrag Gottes an das Volk richtete, die, wie ich finde, auch präzise in unsere heutige Zeit passt. Hosea 10, Vers 12. Ich sagte zu ihnen, wenn ihr Gerechtigkeit sät, werdet ihr meine Liebe und Treue ernten. Fangt ganz neu an wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Denn die Zeit ist da, mich, den Herrn, zu suchen. Dann werde ich kommen und Gutes vom Himmel für euch regnen lassen. Meine Predigt steht unter diesem Thema, es ist Zeit, diesen Gott, den Herrn, neu zu suchen. Die Ermahnung im Buch Hosea fasst zusammen, was die Propheten Israels immer wieder gefordert hatten. Aber das Volk hat nicht gehört. Statt auf die Macht Gottes zu vertrauen, hatten sie sich auf ihre eigene militärische Kraft verlassen. Gott existierte für sie nur noch irgendwo im Hintergrund. Aber Gott ist ein Gott, der uns liebt. Und er leidet, wo immer wir ihn aus der Mitte unseres Lebens verdrängen und uns anderem zuwenden. Damals, zur Zeit Hoseas, war es so, dass sich vieles im Volk breit gemacht hatte, was Gott nicht gutheißen konnte. Unzucht, Abfall, Gewalt. Und jetzt ruft Gott durch Hosea das Volk zur Buße und zur neuen Hinwendung an ihn auf. Der geistliche und moralische Zustand im Volk war so, dass Gott ein ernsthaftes Wort an sie richten musste. Ihr habt Unrecht gesät und Unheil geerntet. Ihr seid Lügen aufgesessen und müsst die Folgen tragen. Ihr seid eure eigenen Wege gegangen und habt auf euer großes Heer vertraut. Vers 13. Gesät und geerntet. Merken wir, es geht um Saat und Ernte. Das Leben eines Menschen mit allem, was er denkt, hofft, begehrt, wünscht und tut mit allen Auswirkungen, ist Säen und Ernten. Und das hat sowohl jetzt bereits auf unser Leben auf dieser Erde wie auch auf unser Leben nach dem Tod entscheidende Bedeutung. Unsere Zukunft wird entscheidend beeinflusst durch unser gegenwärtiges Säen. Daraus können wir ein Lebensprinzip ableiten, du erntest, was du säst. Und auch ein Volk erntet, was es gesät hat. Dabei ist uns vielleicht zu wenig bewusst, dass wir Christen heute in der gegenwärtigen Haushaltung dank der Gnade Gottes ernten, ohne gesät zu haben. Wir ernten die Liebe Gottes in Jesus Christus durch den Glauben, die Vergebung unserer Schuld, für die Jesus am Kreuz stellvertretend starb. Wir ernten das Geschenk eines neuen Lebens, die Annahme durch Gott als sein geliebtes Kind. Und wir ernten dazu noch die Verwandtschaft einer neuen Familie, der Kinder Gottes auf der ganzen Welt. Und als solche, die auf diese Weise ernten durften und die sich zu diesem Gott der Liebe bekennen, haben wir den Auftrag, die gute Saat weiterzusäen. Weil sich unsere Gesellschaft immer mehr von Gott und seinen Werten verabschiedet. Die Kirchen entleeren sich in einem rasanten Tempo. Im Zeitalter der globalen Vernetzung neigen Menschen dazu, Werte ungeprüft zu übernehmen, die ihnen eine modern daherkommende Meinungsdiktatur, ich meine den Mainstream mit seinem ungeheuren Einfluss durch die Presse, vermittelt. Und Gott gibt dem Propheten Hosea eine Hoffnung vermittelnde Botschaft. Wenn ihr Gerechtigkeit sät, werdet ihr meine Liebe und Treue ernten. Anders formuliert, macht Gerechtigkeit zur Aussaat eures Lebens, dann erntet ihr die Früchte meiner Gnade. Prinzip von Saat und Ernte. Fangt ganz neu an wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal bestellt. Müsste uns eigentlich der Urli sagen, wie das geht. Ich bin ja kein Bauer, kein Landwirt, aber so viel ist ja allgemein bekannt, dass vor der Aussaat der Boden neu zubereitet werden muss. Ein brachliegendes Feld muss bearbeitet werden, umgepflügt werden. Das, was nicht dorthin gehört, muss entsorgt werden. Neue Furchen werden gezogen und die gute Saat wird dem Feld anvertraut. Sie muss auch bewässert werden, Zeit bekommen, um Wurzeln zu schlagen und zu wachsen. Das Brachland wieder urbar machen, ein schönes Bild für Einsicht, Buße und Umkehr zu Gott. Geistlich gesehen geht es darum, dass Herzen neu aufgebrochen werden und offen werden für Gott und seine Botschaft der Liebe. Die gute Saat ist die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus, die Wahrheit über den Sohn Gottes, der Mensch wurde und sich für uns verwendet hat. Und wir sind Gesandte an Christi Stadt berufen, diese Saat, die gute Saat, einer nicht zu überbietenden Liebe Gottes auszustreuen, unter die Leute zu bringen. Im Zusammenhang des Hosea-Kapitels sehen wir, dass die Gerichtsbotschaft unterbrochen wird und die Möglichkeit einer Rückkehr zu ihrem Gott vorgestellt wird mit einer wunderbaren Verheißung. So werdet ihr meine Liebe und Treue ernten. So ist der Gott, der uns liebt. Ich sehne mich danach, dass wir wieder miterleben dürfen, wie sich Herzen neu öffnen für die gute Saat des Evangeliums, dass Menschen erkennen, Gott aus meinem Leben ausschließen, führt letztlich in die Verlorenheit. Grundsätzliche Frage, können wir nun diesen alttestamentlichen Text des Propheten Hosea auf uns heute anwenden? Ich bin davon überzeugt, weil es grundsätzlich immer, aber heute in dieser Zeit, in der wir leben, allerhöchste Zeit ist, zu verkünden, dass es dran ist, Gott wieder neu zu suchen. Was heißt das auch für mich persönlich? Es gibt ein Lied, haben wir früher viel gesungen, da heißt es in einer Zeile, Herr, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nah bei dir bin. Es lohnt sich darüber nachzudenken. In seine Gegenwart kommen. Ohne ihn können wir nichts tun. Aber mit ihm ist nichts mehr unmöglich. Jesus Christus allein ist Weg, Wahrheit und Leben. Die Bibel zeigt uns die Umstände, die bestimmen, wann es höchste Zeit ist, Gott wieder neu zu suchen. Der erste Umstand, wenn ein Land oder eine Gesellschaft in der akuten Gefahr steht, sich immer mehr von Gott zu entfernen. Gott redet in diese Welt. Er redet auch zu uns in den ehemals christlichen Ländern in Europa und in unsere, fast möchte ich sagen, ehemals fromme Schweiz. Die Kirche braucht eine neue Reformation, so lautete der Text einer Anzeige, die mir ins Auge gesprungen ist. Wir haben vor noch nicht vielen Jahren ja die Reformation gefeiert, 500 Jahre, ohne zu realisieren, das brauchen wir heute wieder, eine Reformation. Wir müssen uns nichts vormachen, die Bibel stellt uns Gott als einen eifersüchtigen Gott vor, der um die Herzen seines Volkes, um die Herzen der Menschen wirbt und der leidet, wo immer sein Volk sich anderen Göttern zuwendet, weil es immer Folgen hat. beachten wir, jede Unabhängigkeit von Gott führt in eine andere Abhängigkeit. Das ist eine Tatsache. Weil Gott uns liebt, ermahnt er uns und ruft uns. Und er weiß, dass unser Heil von unserem Vertrauen, sprich Glauben, zu ihm abhängt. Gott möchte nicht, dass unsere Herzen sich anderem oder einem anderen zuwenden, der uns wieder in die Unfreiheit führt. Frage, hast du ganz persönlich Gottes Autorität über deinem Leben anerkannt? Er hat ein Recht darauf. Er ist unser Schöpfer und Erhalter. Sich als Christ bekennen und einen Teil seines Lebens Gottes Führung zu entziehen, ist ein armseliges Leben. Wenn Salomo in seinen Sprüchen 15,13 darauf hinweist, nichts entgeht seinem Auge, müssen wir uns fragen, was sieht er bei uns heute? Natürlich sieht er auch vieles, was ihm Freude macht und was fast schon, möchte ich sagen, vorbildlich ist. Ich habe es zum Teil erwähnt am Anfang, die Sozialsysteme unseres Landes, die sich um Bedürftige, Pflegebedürftige, um Senioren, die auf Hilfe angewiesen sind, um Randständige und Flüchtlinge kümmert. Er sieht manche geistliche Aufbrüche. Er sieht eine junge Generation, die Nachfolge wieder ernst nimmt. Und er freut sich über Beter, die für ihre Mitmenschen und unser Land beten. Aber er muss auch mit ansehen, dass es immer mehr Bereiche gibt, wo seine biblischen Werte, die er doch zu unserem eigenen Schutz verordnet hat, nicht mehr gefragt sind. Wo der Mensch selbst Gott sein will und seine eigenen Interessen ausleben will. Wo er selbst entscheiden will, was lebenswert ist und was nicht. Und sogar, wenn es Zeit ist, sein Leben zu beenden. Dass unsere ehemals christliche Gesellschaft offen ist für den Genderwahnsinn. Das ist der größte Angriff auf Ehe und Familie mit noch ungeahnten Folgen. Und es gibt zu denken, wenn man die Heilsarmee vom Bundesgericht der Schweiz auffordert, in ihren Heimen die Sterbehilfe zuzulassen. Ja, wo sind wir denn? Ob all die Segnungen der Vergangenheit vergessen sind, wem wir so viel zu verdanken haben in unserer Schweiz? Die Wirtschaft, das Wachstum, der Profit, allgegenwärtig in den Nachrichten. Ist denn das der neue Gott unseres Landes, kann man sich fragen? Dieser Gedanke kommt ganz automatisch, wenn man den Stellenwert der Themen wahrnimmt. Wenn Menschen nicht mehr an Gott glauben, glauben sie doch nicht etwa an nichts, sondern sie glauben an alles. Aber nur Gott allein hat das Copyright auf wahren Humanismus, nicht der Mensch, siehe Bergpredigt. Auch wenn vieles mit diesen schönen Worten wie sozialverträgliche Lebenshilfe umschrieben wird, es schreit zum Himmel. Und wo steht das christliche Zeugnis? Francis Schaeffer hat vor 35 Jahren ein Buch geschrieben und ich nehme es immer wieder vor. Und er sprach damals schon von einem platonischen Christentum und bezeichnete damit das Christentum, das den Glauben alleine auf den inneren Bereich unserer Herzen beschränkt, was dann ein unwirksames Zeugnis des Glaubens auf unsere Umwelt zur Folge hat. Dann, wenn Kirche, Gemeinde aufhört, Licht und Salz zu sein. Gemäß einer Studie der Uni Leipzig lesen gerade mal 2 von 100 Deutschen täglich die Bibel. Und nur etwa 30% nutzen die Bibel mindestens einmal jährlich. Ich weiß nicht, ob es bei uns bessere Ergebnisse geben würde. Und wir ahnen, etwas hängt da völlig schräg in der Landschaft. Die von den Medien beharrlich ausgestreute moderne Meinungskultur manipuliert auch die Kirche. Und die Kirche lässt es sich gefallen, anstatt dass die Kirche das Volk bewegt, weil sie über das Volk bewegt ist. Deswegen, es ist Zeit, umzukehren und Gott zu suchen. Umkehren ist Buße tun. Uns bewusst machen, was in die falsche Richtung läuft. Es bekennen und Gott um Vergebung zu bitten. Auch wenn sich treue Christen hier vielleicht nicht persönlich angesprochen fühlen oder sagen, es betrifft mich ja nicht, gilt trotzdem, lasst uns stellvertretend Buße tun für diese Entwicklung. und unsere Trauer vor Gott zum Ausdruck bringen. Der Prophet Malachi, der in eine Epoche des Volkes hineinredet, die von Undankbarkeit gegenüber Gott geprägt war, berichtet, dass es mitten in dieser Entwicklung treue Menschen gab. Und da heißt es in Malachi 3,16, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Ich wünsche mir so ein vermehrtes Zusammenstehen von Christen, ungeachtet ihrer Denomination, die aus Sorge um die heutige Entwicklung in unserem Volk bereit sind, zusammen ihre Hände zu Gott zu erheben und zu beten, den lebendigen Gott zu bezeugen. Ihr sagt, schwierig. Ich sehe zurück auf circa 30 Jahre, da haben wir in Wolfhalden alle, von denen wir wussten, dass sie Christen sind, eingeladen zu einem Gebetstreffen. Daraus sind Jahre geworden, wo wir uns 14-tägig oder monatlich getroffen haben. Es kamen 35 Personen, alle, die wir angefragt haben, aus Kirchen und Freikirchen. Und sie haben gebetet für unser Dorf. Die Folge war Evangelisation. Beim Jesus-Film, der ersten Aktion der Krone, waren 200 Leute. Es gab Bekehrungen. Wir müssen den Herrn aber nicht nur dann suchen, wenn sein Gericht das Land bedroht, sondern auch, wenn unser eigenes geistliches Leben auf einem Tiefstand angelangt ist. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, weil wir in der konkreten Gefahr stehen, dass sich unser Leben in mancher Hinsicht einer von Gott losgelösten Welt ganz leise und auf fast unmerkliche Art und Weise annähert, vielleicht sogar anpasst. Es gibt ein treffendes Wort dafür, wenn so etwas passiert. Es ist Gleichgültigkeit, das Gegenteil von Liebe. Gleichgültig sein gegenüber Gott und gegenüber Menschen, die verloren gehen. Gleichgültig sein gegenüber der geistlichen Not in unserer Umgebung. Unser Anliegen für den Auftrag Jesu, seine Heilsbotschaft allen Menschen bekannt zu geben, ist der Gradmesser für den geistlichen Zustand unserer, deines und meines Herzens. Wir sind als Christen eine GmbH, eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Diese Botschaft der realen Hoffnung dürfen und können wir nicht für uns behalten. Wenn wir verlorenen Menschen gegenüber gleichgültig sind, befindet sich unser geistliches Leben auf einem Tiefstand. Es mag sein, dass Kontakte knüpfen nicht immer einfach ist. Trotzdem sollen wir die geistliche Not spüren, beten, dass Gott uns Begegnungen schenkt und eine Tür auftut zu unserem Nächsten. Wo immer das schon lange nicht mehr der Fall gewesen ist, bete neu darum und du wirst nachher sehen, wie es in deinem Herzen warm wird und die Liebe zu deinem Heiland, zu deinem Gott wieder neu entfacht wird. Das Gleiche betrifft auch unsere Haltung gegenüber verfolgten Christen, wo du, Stefan, auch heute Morgen dafür gebetet hast. Es ist wichtig, dass wir hinter der verfolgten Christenheit stehen. Das sind unsere Brüder und Schwestern weltweit. Betrifft unsere Haltung gegenüber meinen Glaubensgeschwistern. Petrus war jemand, von dem berichtet wird, er folgte seinem Herrn von ferne, als man Jesus abführte zur Verurteilung, und er wärmte sich am Feuer der Feinde Jesu und verleugnete am Ende seinen Herrn. Darüber habe ich hier nach Ostern gepredigt. Der Blick aus den Augen Jesu traf ihn tief in seinem Innern. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Jesus aus der Ferne folgen ist sehr problematisch. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, ihm in die Augen zu schauen, weil er uns liebt, weil er dich liebt. Er kann auch zerbrochene und enttäuschte Herzen heilen, aber er zwingt niemand. Du musst offen sein dafür. Wahres geistliches Leben deckt dein gesamtes reales Leben ab, beschränkt sich nicht nur auf die innere und zukünftige Welt oder auf den Sonntag. Die Corona-Pandemie der letzten Jahre hat ja bereits auch eine gefährliche Auswirkung auf manche Christen, die sich im Internet bedient haben mit Predigten, Andachten, die sie gut fanden und die ihnen geholfen haben. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Aber wenn sie plötzlich die Autonomie vom Gemeindeleben auch gut finden, befinden sie sich auf einem ziemlich gefährlichen Weg. Wir sind auf Gemeinschaft untereinander angelegt. Und die Bibel zeigt uns, wie die Gemeinschaft von Christen nicht nur hilfreich ist, um dran zu bleiben in der Nachfolge, sie ist sogar unersetzbar. Wir sind als Kinder Gottes aufeinander angewiesen, du und ich. Autonomie führt zu Entfremdung und der Glaube verkümmert ohne christliche Gemeinschaft. Es gibt keinen Lebensbereich, in den wir Jesus nicht einbeziehen könnten. Im Besonderen sollten wir das vor jeder Entscheidung unseres Lebens tun. Wir haben doch eine geöffnete Tür ins Heiligtum Gottes. Jesus hat sie uns mit seinem Blut geöffnet. Am Thron Gottes ist 24 Stunden am Tag Besuchsverkehr. Und da steht kein Schild heute geschlossen. Lass die Kommunikation mit ihm nie abreißen. Das gilt besonders für Situationen, die dir Mühe machen und über die du immer wieder gestolpert bist. Halten wir diese drei grundsätzlichen Voraussetzungen fest. Verankerung im Wort Gottes, der gelebte und sichtbare Glaube als Kinder Gottes und die verbindliche Gemeinschaft mit Jesus und untereinander. Das sind wie der ultimative Rettungsring, der uns in der Verführung durch den Zeitgeist bewahrt. Und in dem Maße, wie wir das leben, werden wir in seine Freiheit versetzt und erleben seinen Sieg in unserem Leben. Nun gibt es nur einen dritten Grund. Sicher stimmen wir überein, dass die beiden genannten Bedingungen, Gott wieder neu zu suchen, aktuell vorhanden sind. Aber es gibt nur einen dritten. Wenn Gott bereit ist, seine Segnungen über uns auszugießen. Es heißt, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Es geht um den Regen des göttlichen Segens. Das ist das, was Gott am liebsten tut, was Gott tun möchte. Das Land wieder fruchtbar machen, dass wieder etwas Neues heranwächst, überfließende, erweckliche Segnungen schenken. Jesaja 43, 19, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Das kann nur Gott. So etwas tut nur Gott. Und er will es in deinem und meinem Leben tun, da wo es ausgetrocknet ist. Zwar von innen heraus, aus deinem Herzen. Er will einen neuen Weg öffnen. Er verheißt, diesen Weg auch durch die Wüste zu legen, ja sogar Ströme fließen zu lassen. Vielleicht empfinden wir etwas wie Wüste in unserem Umfeld. Suchen wir den lebendigen Gott und seine Nähe. Ich erinnere an die Bedingungen, pflüget ein neues, den Boden zubereiten, auf Gott hören, offen werden für sein Wort. Was ihr sät, das werdet ihr ernten. Fangt ganz neu an. Das ist das Große bei unserem Gott. Du kannst heute wieder ganz neu anfangen. Jetzt ist die Zeit da, den Herrn zu suchen, in seine Gegenwart zu kommen. Tu es, solange diese Zeit noch währt. Geschenkte Zeit ist immer Gnadenzeit. Ein Vers aus dem gelesenen Jesaja-Kapitel. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Gott wartet darauf und er will seine Segnung auch über dich ausgießen. Im 2. Chroniker ist auch eine wunderbare Verheißung. 7, 14 bis 15. Wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich besinnt, Schweiz im Namen Gottes, über dem mein Name ausgerufen ist, sich besinnt, wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen wieder zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet hören. Ich will ihm alle Schuld vergeben und auch die Schäden des Landes wieder heilen. Ich werde freundlich auf jeden Menschen blicken, der hier zu mir betet, und werde auf seine Bitte hören. Welch eine Verheißung! Wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet, sagte Jesus einst zur Frau am Jakobsbrunnen, dann hättest du ihn gebeten, dir Wasser zu geben, Wasser, das ins ewige Leben fließt. Wenn wir das Herz unseres himmlischen Vaters nur besser kennen würden, ein Herz, das uns in Liebe zugewandt ist, darauf wartet, dass wir zu ihm heimkommen. Gott will heilen, Gott will segnen, Ströme des Segens in unser, in dein und mein Leben fließen lassen. Es beginnt mit deinem Herzen. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und lass es Gefallen finden an meinen Wegen. Sprüche 3, Vers 10. Wenn ich Gott wieder neu suche und ihm mein Herz übergebe, das ist doch nicht ein einmaliger Vorgang. Aus der Geschichte des Alten Testaments lernen wir, dass es immer wieder um diese Herausforderung ging. Und er möchte unser ganzes, nicht ein halbes Herz. Die Folge davon ist, dass ich mich nicht mehr ständig um mich selbst kreise. Gott hat uns mit seinem Geist beschenkt. Und wenn wir ihm den Raum in uns geben, schenkt er uns auch die Kraft, uns von unserem eigenen zu lösen. Und Gott, den Vater und Jesus Christus, unseren Heiland und der Retter, groß zu machen in uns, uns zu verändern, immer mehr in sein Bild. Zum Schluss, was nehmen wir mit? Realisieren, dass es bei mir, bei dir beginnen muss. Und Gott nicht länger das vorenthalten, was ihm zusteht, mein und dein Herz. Verbindliche Gemeinschaft mit meinem Herrn und den Geschwistern des Glaubenslebens. Bereit, mich auch neu senden zu lassen, seine Botschaft leben. Stellvertretend Buße tun für unser Volk, unsere Trauer vor Gott Ausdruck geben. Für unsere Gesellschaft beten, für Männer und Frauen, die in der Verantwortung vor dem lebendigen Gott stehen und unser Land regieren. Das einige Gedanken zum Nationalfeiertag, einige Gedanken, die uns alle betreffen. Wir sind alle von der aktuellen Entwicklung in unserem Land betroffen und wir haben diese großartige Möglichkeit, immer wieder in die Nähe und Gegenwart unseres Gottes zu kommen. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du noch ein gnädiger und Gott bist, der ein offenes Herz hat, wo immer Menschen sich dir zuwenden, weil sie betroffen sind, weil sie in der Not sind, weil sie keinen Ausweg sehen oder weil sie einfach schweren Herzens sind. Wir danken dir, dass der Weg zu dir offen ist durch das Kreuz auf Golgatha, wo Jesus Christus mit seinem Blut bezahlt hat. Und als solche sind wir aufgerufen, in deiner Gegenwart zu leben. Schenk uns Gnade, dass auch aus unserem Leben wieder eine Kraft hervorgeht, die andere Menschen anspricht. Und dass wir dein Evangelium, die gute Botschaft über dich, leben und bekennen. Und wir wollen das tun zu deines Namens Ehre. So mögest du uns helfen und uns segnen. Ich danke dir. Amen.